Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.
Unsere Aktie ist unter dem Gesichtspunkt heute attraktiver als vor 3 Jahren. Wir sind einem Aktienrückkauf näher als einer Kapitalerhöhung.
Quartalsbericht.
Matthias Schrade, Vorstand der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG.
Herzlich willkommen bei Börsenradio. Hier ist Andi Groß. Wir haben die Zahlen, die druckfrischen Zahlen zum ersten Quartal der DEFAMA. Umsatz 7,4 Millionen nach 6,5, also deutliche Steigerung. Ergebnis 0,9 Millionen, eine leichte Steigerung und die Funds from Operation von 2,5 auf 2,7 gestiegen. 77 Objekte finde ich zunächst einmal, ich sage das ganz bewusst, im Bericht. 10 davon sind neu im ersten Quartal dazugekommen, hattet ihr ja Ende des Jahres dann abgeschlossen, die Käufe. Wie sportlich ist es jetzt, wie sportlich war es, diese neuen Objekte ins Laufen zu bringen?
Das war tatsächlich ein Kraftakt, weil die Objekte ja, also nicht das zum Laufen bringen, die laufen ja, das sind ja alle schon vermietet und so, aber die Verwaltungsübernahme zum 1.1. sind allein 9 Objekte übergegangen. Ein Objekt ist unmittelbar vorher im Dezember noch rübergekommen und dann haben wir ja noch ein weiteres Objekt gehabt, das jetzt zum Ende des ersten Quartals gekommen ist. Das alles parallel, das ist tatsächlich für die Verwaltung ein Kraftakt. Ich sage ja immer, wenn wir die Meldung machen, dann freuen sich die Aktionäre und im Hintergrund fängt die Arbeit erst an. Und gerade die ersten Wochen und Monate, bis das Objekt im System drin ist, bis dann die Mieter dann auch wirklich alle aufs neue Konto zahlen. Erstaunlicherweise haben die Mieter eigentlich immer dann irgendwelche Mängel zu melden, wenn ein neuer Eigentümer da ist, was sie 5 Jahre vorher nicht gestört hat. Also das sind die ersten Wochen und Monate, sind eigentlich immer die arbeitsintensivsten. Es waren aber glücklicherweise überwiegend einfache, kleinere Objekte. Von daher ging das ganz gut. Und ich glaube, dass ja jetzt sind inzwischen, das Quartal liegt hinter uns, aber sind ja schon im Juni. Inzwischen sind so die üblichen ersten Sachen, sind alle durch. Und wir haben aber tatsächlich auch unsere Mannschaft nicht umsonst ja im letzten 15, 18 Monaten massiv aufgestockt, um sowas auch stemmen zu können. Vor 3 Jahren beispielsweise, glaube ich, hätten wir so viele Objekte parallel schlicht und ergreifend nicht geschafft, reibungslos zu integrieren.
Also auch im ersten Quartal, ich habe hier Personalaufwand mal kurz raufgeschaut, hat sich erhöht von 500.000 auf 800.000. Also das ist so parallel mit dem Wachstumskurs wächst auch der Personalstamm.
Ja, also die Leute sehen immer nur das, was vorne passiert, was gekauft wird und dass man da Zahlen aufeinander stapelt sozusagen. Aber es muss jemand auch machen. Immobilien sind keine reine Kapitalanlage im Gegensatz zu Aktien. Wenn ich die hinlege und mich nicht drum kümmere, mit ein bisschen Glück und nicht ausgerechnet die Firmen pleite gehen, dann entwickeln die sich von ganz alleine, ohne dass ich mich ständig mit beschäftige. Wenn ich mich um eine Immobilie nicht kümmere, dann ist das ein paar Monate, ein paar Jahre lang, geht es ganz gut. Irgendwann fangen dann die ersten größeren Problemchen an, dann kommen Mietminderungen oder dann ziehen auch mal Mieter aus. Technische Themen, ja, wenn ich mich um Wasserschaden nicht gleich kümmere, wenn er auftritt, dann kann es durchaus sein, irgendwann ist das ganze Dach dann mal deswegen hinüber. Also da hängt eine Menge Arbeit im Hintergrund dran, die sehen die Leute nicht. Wir haben zwischenzeitlich rund 50 Mitarbeiter, die sich um unseren Bestand kümmern und wir haben ganz bewusst auch uns so aufgestellt, dass wir eher jetzt mal mehr Leute reingeholt haben, um dann wirklich dann das geordnet machen zu können, um dann die Chancen auch nutzen zu können, die sich gerade bieten, statt erst zu kaufen, die Objekte dann sich ein paar Monate selber verwalten lassen. Und dann irgendwann versuchen, das Chaos wieder aufzuarbeiten.
Disco- und Brandwandertüchtigung in Garde legen. Du schmunzelst schon. Das sind interessante Begriffe für den Laien. Was versteckt sich denn dahinter?
Gardenlegen ist ein großes Fachmarktzentrum, wo irgendwann am Anfang auch mal eine Discofläche mit enthalten war. Ich weiß nicht, wie viele Jahre oder Jahrzehnte die schon nicht mehr als Disco genutzt wird. Als wir das Objekt gekauft haben, war die Fläche halt eben leer. Die haben wir bereits entkernt, um daraus auch eine normale Handelsfläche zu machen. Das war noch in einem sehr discoartigen Zustand mit bunt bemalten Wänden, mit einem dunklen Bereich, der im Zweifel dann mit Discolichtern nur für die leicht angesäuselten Gäste vorgesehen war. Und das haben wir jetzt so entkernt, dass es jetzt im Prinzip als normale Verkaufsfläche genutzt werden kann. Allerdings müssen wir da den Mietvertrag mit dem wahrscheinlichsten Kandidaten, der das nutzen möchte, noch abschließen und dann noch nach dessen Vorgaben dann auch noch richtig herrichten. Die Thematik Brandwandertüchtigung, das hat damit zu tun, dass wir in einem anderen Teilbereich des Gebäudes haben wir den ehemaligen Baumarktbereich komplett umgebaut. Dort haben wir unter anderem T-Docs und ein Fitnessstudio reingenommen. Eine Restfläche sind wir jetzt auch noch dran, dass die noch vermarktet wird. Um das machen zu dürfen, mussten wir die Wand brandschutztechnisch ertüchtigen. Ich sage es mal so, hätten wir nichts umgebaut, dann hätten wir es einfach so lassen können, weil dann Bestandsschutz gilt nach den Brandschutzvorgaben von vor 30 Jahren. Wenn man was ändert, muss man es auf heutige Vorgaben machen und das ist dann meistens aufwendig und teuer. Wir hatten letztes Jahr ein ähnliches Thema in Hof. Auch dort haben wir dann in einer Restfläche des ehemaligen Praktikerbaumarkts, der da drin war, einen Raum, der formal gesehen ein Raum war, aber der nicht gebraucht wurde. Da war die frühere Rollsteige drin und der wurde einfach nur zugemauert. Das ist aber nicht zulässig. Es darf in einem Gebäude keine Räume geben, die man nicht begehen kann. Und dann mussten wir in diesen Raum also eine Tür einbauen. Und um in diesem Raum sich aufhalten zu können, da ist unten drunter der Fressnapf, damit man nicht durch die Deckenplatten, die einfach drunter gehängt sind und ein bisschen Dämmung obendrauf und dann war halt nichts, musste man also auch erstmal einen Boden einbauen für eine Fläche, die gar nicht zur Vermietung ist, aber dann einfach nur damit die Brandschutzvorgabe, einen Raum, der da ist, muss begehbar sein. Heißt, es muss ein Boden drin, heißt, es muss eine Türe rein. Das sind Dinge, die dann im Zuge von Umbaumaßnahmen sich eben auch ergeben und die dann eben miterledigt werden. Ob das sinnvoll ist im Einzelfall, kann man immer drüber streiten, aber Gesetz ist Gesetz und müssen wir dann eben einhalten.
Also ich lerne sehr viel dazu mit der Disco und dem Darkroom, Brand von der Tüchtigung und Räume, die keine Türen haben und dann doch wieder ertüchtigt werden müssen. Also viel ist es zu tun. Und das bringt mich auch zum nächsten Thema. Also im Bericht lese ich, es gibt eine Rekordzahl an Angeboten zum Erwerb weiterer Objekte in Prüfung. Was bedeuten jetzt diese Rekordzahlen für den Kaufmann, für den Chef? Also viel Arbeit, da haben wir schon drüber gesprochen. Bedeutet das auch beste Preise?
Nein, also es ist grundsätzlich so, dass die Preise deutlich attraktiver sind als vor der Zinswende. Vor der Zinswende wurden die Objekte ja quasi regelrecht versteigert, weil bei 0, oder 1% Zins hat sich im Prinzip alles gerechnet. Jetzt mit einer 4 vorm Komma oder für Einzel vielleicht sogar einer 5, je nachdem, wie man bonitätsmäßig aufgestellt ist, funktioniert das nicht mehr ganz so einfach. Wenn dann auch noch was getilgt werden soll, dann ja, ist plötzlich dann die damaligen absurden Kaufpreise sind einfach mathematisch nicht mehr darstellbar. Andererseits ist aber auch nicht so, dass die Objekte dann komplett hinterhergeworfen werden um jeden Preis, weil irgendjemand kauft sie ja dann, die haben ja einen Wert, die haben ja Ertragskraft. Es ist aber so, dass in unserer Preisklasse, wo wir früher dann doch nur hier und dort mal ein Objekt kaufen konnten, jetzt plötzlich tatsächlich eine Vielzahl von Objekten auch verfügbar ist und wir dadurch dann eher auch für den gleichen Preis eine bessere Qualität bekommen. Also beispielsweise haben wir im letzten Jahr einige Objekte kaufen können in Großstädten. Die sind normalerweise 20-30% teurer als unser übliches Preisniveau. Und plötzlich haben wir dann doch mit unseren Konditionen dann dort was bekommen können. Oder wir haben letztes Jahr auch teilweise sehr moderne Objekte kaufen können, die also teilweise weniger als 10 Jahre alt sind. Auch das ist für uns atypisch. Normalerweise sind es ja bei uns doch eher die alten Kisten, die technisch vielleicht noch in Ordnung sind, die aber dann doch irgendwann mal modernisiert werden sollten. Und das sind also beides Dinge, die so für uns nicht üblich sind. Und auch auf der Qualitätsebene haben wir in diesem Jahr einiges auf dem Tisch. Erfahrungsgemäß wird da auch noch eine ganze Menge dieses Jahr passieren. Wir können aber erst dann drüber reden, wenn es wirklich beim Notar ist. Wir haben jetzt 2 Objekte dieses Jahr gekauft, beides eher kleine, einfache Objekte. Aber letztes Jahr hatten wir im zweiten Halbjahr, dann, wenn ich dann den 27.06. nochmal ins zweite Halbjahr mitverfrachte, hatten wir 14 Objektkäufe. Das ist für uns schon für ein ganzes Jahr war das ein Rekordwert und für 6 Monate war es meilenweit jenseits von allem, was wir jemals hatten. Wir hatten eigentlich durchaus erwartet, aufgrund dessen, was schon zum Jahreswechsel bei uns dann hier auf dem Tisch lag und in Bearbeitung war, dass das sich auf ähnlichem Level fortsetzen könnte. Das ist jetzt noch nicht so weit, dass man das sehen kann. Aber das ist tatsächlich eine Wahnsinnsgröße, die wir im Hintergrund gerade prüfen. Und irgendwann kommt es dann auch zu entsprechenden Meldungen.
Ich hatte ja eingangs auch so darauf hingewiesen, dass ich bewusst betone, die 77, dann kam schon was dazu. Aktuell sprecht ihr sogar schon in Pressemitteilungen von 80. Wo geht denn da die Reise hin? Also als Zahlenzauberer fragt man natürlich sofort, wann habt ihr denn die 100? Oder ist das gar nicht so entscheidend? Das ist ja nicht nur kaufen, ihr verkauft ja auch.
Also genau, zum einen ist es tatsächlich so, dass wir meistens eigentlich nur kaufen, wobei wir hier und dort auch mal selektiv einen Verkauf machen. Wir haben letztes Jahr das Objekt in Büdelsdorf verkauft. Wir haben letztes Jahr außerdem einen Kaufvertrag geschlossen zum Verkauf des Objektes in Templin. Das ist ein BayWa-Raumarkt, der von Hellweg betrieben wird und noch ein kleines Gebäude, in dem unter anderem eine sehr kleine alte Norma drin ist, ein leerer Getränkemarkt und ein ehemaliger Schlecker, der von einem Autostudio nachgenutzt wird. Dieses Objekt hat einen Lebensmittelmarkt-Kaufvertrag mit uns geschlossen mit einer aufschiebenden Bedingung, nämlich, dass wir noch eine Baugenehmigung erreichen. Positive Bauvoranfrage liegt bereits seit vielen Monaten vor, aber diese Baugenehmigung ist bis jetzt noch nicht vorliegend. Zwischenzeitlich hat dieser Lebensmittel aber auf diese aufschiebende Bedingung verzichtet und wird damit aller Voraussicht nach den Kauf binnen der nächsten Wochen, äußerstenfalls 1-2 Monate wahrscheinlich abwickeln. Der Hintergrund des Verkaufs war aber, ich habe es erwähnt, BayWa Baumarkt mit Hellweg als Betreiber. Wer die Fachpresse ein wenig verfolgt oder auch zuletzt dann so ein bisschen die Ohren offen gehalten hat, der weiß, beiden geht es nicht so besonders. Und für uns ist das Objekt also, was den Mieter angeht, damit ein bisschen ein Fragezeichen. Und wenn man dann ein attraktives Angebot eines Lebensmittels hat, dann ist das natürlich wesentlich attraktiver. Ausgelöst hat das Umgucken nach einer Alternative allerdings kurioserweise der Mieter selbst. Der hatte nämlich vor, eigentlich einen Neubau zu machen in Templin auf der grünen Wiese. Und dadurch haben wir überhaupt erst schon Jahre, bevor dann auch die Probleme bei Hellweg offenkundig geworden sind, respektive auch die BayWa stand damals noch besser da, wir haben das selber angefangen, uns umzugucken, was sind denn unsere Alternativen, und haben gemerkt, oh, Lebensmittel haben da Interesse an dem Standort, und einer davon hat dann eben das Objekt auch tatsächlich mit uns unterschrieben. Wir werden möglicherweise auch weiter ein, zwei Objekte selektiv hier und dort mal verkaufen. Es ist aber nicht vorgesehen, hier mal einen großen Ausverkauf zu machen, auf einen Schlag 10 oder 20 Objekte zu verkaufen. Wir wollen weiterhin kaufen, um zu behalten, das Portfolio ausbauen. Wann da eventuell mal vielleicht dann die 100 in Sicht kommt oder erreicht wird und ob das dann 80 plus 20 oder 80 plus 25 minus 5 sind oder wie sich das dann am Ende ergibt, das kann ich nicht vorhersagen. Ist aber auch tatsächlich für uns nicht das Entscheidende. Entscheidend ist für uns eigentlich, dass wir die Erträge weiter steigern, den FFO insbesondere weiter steigern. Und da gehört nicht nur dazu, dass man eben permanent kauft, sondern auch den Bestand weiterentwickelt und die Kostenstruktur natürlich auch dann immer besser ausgelastet wird.
Erhöhtes Zinsniveau, erhöhte Baukosten, gleichzeitig gesunkene Marktpreise. Also für die anderen eine Herausforderung, für DEFARMA sogar ein Vorteil nach wie vor. Warum?
Wir haben einerseits langfristig finanziert. Insofern treffen uns die erhöhten Zinsen nur sehr, sehr scheibchenweise bei Uraltdarlehen, nenne ich es jetzt mal, die dann nach und nach aus der Zinsbindung rauslaufen. Wir haben aber ja auch eine hohe Tilgung in der Regel. Das heißt, wenn die aus der Zinsbindung rauslaufen, ist dann also schon eine ganze Menge weggetilgt worden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir die Exzesse nie mitgemacht, was die Kaufpreise angeht. Und jedes Objekt kann sich damit auch eben selbst tragen und auch dann die eventuell erhöhte Zinslast tragen. Wir haben auch keine Projektentwicklung, also grüne Wiese gekauft und in der Hoffnung, dann irgendwann was draufzubauen und dann zu Höchstpreisen zu verkaufen. Und jetzt stellt sich halt raus, bei den erhöhten Baukosten und dem heute möglichen eventuellen Verkaufsniveau ist also die Wiese sozusagen mit einem Negativwert eigentlich zu bewerten, weil man das Projekt nicht mehr rentabel realisieren kann. In der Vergangenheit wurden ja hier und dort auch mal Wiesen gekauft für 10 Millionen. In der Erwartung, jetzt baue ich für 30 Millionen was und kann es dann für 50 verkaufen. Jetzt ist das dumme, jetzt kostet nicht mehr 30, sondern 40 Millionen. Und dummerweise ist aber der Verkaufspreis dann auch nur noch 40 Millionen. Also kriege ich dann unterm Strich nichts dafür. Und inklusive Wiese habe ich sozusagen dann eben Verlust gemacht. Das haben wir nie getan. Und demzufolge haben wir immer noch eine solide Struktur, eine solide Basis. Und können eben nutzen, dass es jetzt viele Angebote gibt von anderen, die aus welchem Grund auch immer verkaufen müssen oder verkaufen wollen. Insbesondere, weil eben wenige andere Käufer überhaupt im Markt sind.
DEFARMA hat jetzt nach dem ersten Quartal die Ziele, die Jahresziele nicht nur bestätigt, also heißt Jahresüberschuss mehr als 5 Millionen Euro, kann sich durch weitere Verkäufe noch erhöhen, eine Steigerung des FFO auf 11 Millionen, sondern auch gleich eine Dividendenerhöhung in Aussicht gestellt. Es wäre dann Nummer 11, also es ist dann schon 2026 bei der Hauptversammlung. Wollt ihr jetzt nicht die aktuelle Hauptversammlung erstmal abwarten, die Nummer 10 genehmigt von 57 auf 60 sind?
Ich glaube, da wird es nicht sehr viel Widerstand auf der HV geben, insbesondere nachdem zumindest bei der letzten Hauptversammlung ich selber mit meinem Anteil ja die knappe HV-Mehrheit auch hatte. Wenn also jetzt nicht irgendwo sich dann große Horden einfinden, die alle sagen, nee, bitte keine Dividende, lieber noch schnelleres Wachstum, dann wird es die wohl dann auch dieses Jahr geben. Wir haben ganz klar uns selber als Ziel gesetzt und messen uns daran, dass wir die Dividende jedes Jahr steigern wollen. Das haben wir seit Firmengründung getan, das haben wir bis heute geschafft und das werden wir auch im laufenden Jahr fortsetzen.
Mit dem Aktienkurs, bist du zufrieden?
Naja, wenn man sich anschaut, wie der Gesamtmarkt sich in den letzten 6 Monaten entwickelt hat, kann man da eigentlich nur so nicht so richtig zufrieden sein, weil wir da quasi seit Jahresanfang ziemlich plus minus null haben. Wenn man sich anschaut, wie sich die Immobilienaktien in den letzten 3 Jahren entwickelt haben, dann muss man eigentlich sehr zufrieden sein, weil ich glaube, es gibt kaum eine andere Immobilienaktie, die in diesem Zeitraum stabil bis steigend gewesen ist. Wenn man sich aber anguckt, dass wir heute auf dem gleichen Kursniveau stehen wie vor 3 Jahren, aber in der Zeit um 35% oder 40% gewachsen sind, dann ist es wieder eher unbefriedigend, wenn man das als Leistungszeugnis sozusagen betrachtet. Von daher, man kann es auch so betrachten, unsere Aktie ist unter dem Gesichtspunkt heute attraktiver als vor 3 Jahren. Aber wir haben halt auch ein anderes Umfeld. Beispielsweise war damals die Dividendenrendite von 2% ja nur echtes Kaufargument bei Negativzinsen. Heute kriege ich auf der Bank mehr Festgeld als bei uns Dividendenrendite. Also die Anlagekonkurrenz durch das Festgeldkonto ist jetzt plötzlich zumindest mal zu diskutieren. Ich glaube, wir sollten da auf diesem Kursniveau nicht zu laut jammern. Aber natürlich ist es dann auch der Ehrgeiz, dass wir irgendwann auch wieder neue Allzeithochs vermelden können.
Aktienrückkauf ist kein Thema?
Wir haben schon seit langer Zeit gesagt, wir sind einem Aktienrückkauf näher als einer Kapitalerhöhung. Das gilt auch unverändert. Wir werden sicherlich aber nur dann Aktien zurückkaufen, wenn wir Überschussliquidität haben, die wir nicht für Ankäufe brauchen, damit wir nicht erst Aktien zurückkaufen, nachher sagen, Mensch, das Geld hätten wir für die nächsten Objekte gut gebrauchen können. Jetzt können wir das nicht. Wir sind aber derzeit auch in Refinanzierungsgesprächen zu einzelnen Objekten, teilweise nachdem wir dort auch mit Eigenkapital Umbaumaßnahmen durchgeführt haben. Und ich gehe davon aus, dass wir hier über kurz und lang dann auch entsprechende freie Liquidität generieren, die möglicherweise dann auch auslöst, dass wir das Thema Aktienrückkäufe konkreter uns mal anschauen. Aber erst wenn es meldefähig ist, können wir da wirklich dann was zu sagen. Das hängt natürlich auch ein wenig davon ab, wenn bis dahin das Kursniveau doppelt so hoch ist, wird es wohl eher nichts mit Aktienrückkäufen. Wenn es auf dem heutigen Niveau oder drunter bleibt und wir weiter gewachsen sind, dann kann das ja durchaus auch eine interessante Möglichkeit sein, die Kennzahlen pro Aktie weiter zu steigern.
Der Vorstand der Defarma nach dem ersten Quartal 2025. Matthias Schrade, ich danke fürs Interview.
Ich danke dir.
Börsenradio Network AG.